Das Beten ist zurzeit ein sehr präsentes Thema in der Gemeinde. Wir verstärken, also vor allem ihr, ne, durch Christel eingebracht, diese Reihe. Es geht um das Gebet, um das Beten. Und damit finde ich wirklich gerade zu dieser Zeit sehr passend, dass das so ein Thema ist. Denn Gebet ist und wird ein Schlüssel für die Zukunft der Christusgemeinde. Ganz definitiv. Beten ist nicht immer so einfach, das weiß jeder von uns. Oft wissen wir nicht so richtig, wie wir anfangen sollen. Und haben wir dann angefangen, ist unser Beten vielleicht sehr scheu, je nachdem, wie es uns geht, und anständig. Ganz oft sind wir ganz anständig. Auch wenn wir in Gruppen beten, das muss erstmal ein Gefühl entwickelt werden, na, für diejenigen, die auch dabei sind, na, dass alles so stimmig ist und so weiter. Vielleicht kennt ihr das auch. Man legt nicht gleich los, na, sondern irgendwie die anderen müssen auch mitkommen. Wir beeinflussen uns gegenseitig. Unser Leben, unsere Gemeinden, unsere Mitmenschen, ja, unsere Gesellschaft braucht Veränderungen, die nicht einfach zu erreichen sind. Es gibt so viel, wir wollen ändern, ist nicht einfach. Und wenn wir aber diese Veränderungen erreichen wollen, brauchen wir eine Art von Gebet, die Kraft entfaltet, auf die Gott wirklich eingeht. Da ich nicht dabei bin, wenn ihr diese Reihe zum Gebet durchnimmt, aber dennoch Schritt halten möchte mit eurem Wachstum im Gebet, werde ich heute in der Predigt auch das Thema Gebet ansprechen. Als die Jünger Jesus beim Beten hörten, da wuchs in ihnen ein Wunsch. Mit diesem Wunsch gingen sie zu ihm und sagten: Herr, lehre du uns beten. Das lesen wir am Anfang des 11. Kapitels im Lukas-Evangelium. Und Jesus sagt ihnen, wie sie beten können. Mit einem Gleichnis zeigt er ihnen, wie Gott sich seine Beter wünscht. Geradezu frech und unverschämt. Ich lese aus Lukas 11, die Verse 5 bis 10. Dann sagte er zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir 3 Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir was geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Unverschämtheit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird es euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Mein lieber Freund, das ist zwar frech, aber unwiderstehlich. So eine Herangehensweise. Damals und auch heute noch ist im Orient die Gastfreundschaft eine heilige Pflicht. Nach der langen Reise ist der Gast hungrig. Nun stellt der Freund betroffen fest, dass er nichts Essbares im Haus hat. So geht er also zu einem anderen Freund in der Nachbarschaft. Wir müssen uns das so vorstellen, die Bauernhäuser bestanden wie in der arabischen Welt, zum Teil auch heute noch, aus einem einzigen Raum. Tagsüber war es Wohnzimmer und Küche und abends wurden Schlafmatten ausgerollt, auf denen dann die Familie schlief. Alle nebeneinander. Oma, Opa, Mama, Papa, die Kinder. Und jetzt steht draußen der Freund und klopft. Zuerst bekommt er eine Abfuhr. Was soll das? Weißt du nicht, wie spät es ist? Lass uns doch in Ruhe schlafen. Aber der andere bleibt dran. Komm schon, mach auf. Ja, das kann man sich als Deutsche wenig vorstellen, dass man zum Nachbarn geht. Das ist fast unvorstellbar in Norddeutschland. Ich weiß nicht, wieso, aber in der Stadt habe ich das Gefühl, also man darf ab einer bestimmten Uhrzeit nicht anrufen oder irgendwie, das ist ganz schlimm und so. Gib mir nur die Brote, dann bin ich weg. Und die Szene kommentiert Jesus und sagt: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Unverschämtheit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Vers 8. Wir könnten uns zu diesem Satz denken, okay, Gott scheint wie dieser Familienvater zu sein. Selbst für einen Freund steht er nur ungern auf. Selbst wenn der Hilfe braucht. Jesus will hier aber gerade einen Kontrast schaffen. Wenn schon der schläfrige, genervte, verständnislose und wenig hilfsbereite Freund öffnet, dann wird Gott doch erst recht öffnen, wenn ihr betet. Wenn er uns gegenüber nicht schläfrig, nicht verständnislos und schon gar nicht genervt. Wie oft versuchen wir, gegenüber Gott Worte zu finden, die schön und angemessen sind. Bloß nicht sagen, womit wir uns im Widerspruch mit Gott vielleicht bringen könnte. Und so beten wir manchmal mit eingeschaltetem Autopiloten. Alles klingt schön und richtig. Gerade damit stehen wir vielleicht im Widerspruch zu der Beziehung, die Gott sich von uns wünscht. Wo zwei Menschen sich wirklich vertrauen, müssen sie nicht sorgfältig auf das achten, was sie sagen. Es geht Jesus um das Beten, und zwar Beten ohne Scheu. Seine Jünger und Jüngerinnen sollen lernen, das verstehen. Betet einfach riskanter und ungeschützter mit Gott, eurem Vater. Wenn uns die Ehrfurcht vor Gott befangen macht und unsere Worte vor ihm zu Form abwägen, dann haben wir diesen Gott laut Jesus noch nicht richtig gut verstanden. Wegen seiner Unverschämtheit, sagt Jesus hier. Dieses Wort, das hier steht, meint genau das. Unverschämt, aufdringlich, frech. Frech vielleicht, aber für Gott einfach überzeugender. Manchmal wünschen wir uns in unseren Gebeten ein stärkeres Gefühl der Gegenwart Gottes, haben wir auch in den Bibelstunden zuletzt durchgenommen. Wäre es nicht aber wichtig, auch zu fragen, ob Gott unsere Gegenwart spürt? Wenn wir beten, spürt er deine Gegenwart, weil du unverschämt vor ihm stehst und ihn nicht in Ruhe lässt? Professoren gelten ja als eher spröde und theoretisch. Manchmal empfinde ich das bei meinem Studienleiter auch so. Obwohl er schon sich enthusiastisch sein kann, aber so, wenn er redet, das ist alles so gut, so wohlklingend formuliert und so, ja, irgendwie, weiß ich nicht, das lässt er nicht so ganz erkennen, dass er so begeisterungsfähig ist. Helmut Thielicke, der Mitbegründer der Hamburger Theologischen Fakultät, schrieb einmal über das Beten: Sollen wir im Gebet bescheiden oder unbescheiden sein? Wir sind viel zu bescheiden in unseren Gebeten geworden. Wir beten Gott nicht mehr um durchgreifende Änderung der Verhältnisse, sondern nur noch um Kraft. Wer in seinen Gebeten zu bescheiden ist, verrät damit, dass er Gott für einen kleinen Mann hält, der mit seinen Gaben haushalten muss und der selber nicht so kann, wie er will. Wir winseln um Almosen von ein bisschen Nervenkraft und Seelenruhe, während Gott ein Reich zu vergeben hat. Hier schreibt ein frommer Mensch, Helmut Thielicke. Was er schreibt, lässt uns aber vermuten, das ist ein gefährlicher Frommer. Und gefährliche Fromme, das sind eben Vorbilder für unverschämtes Beten. In der Zeit, in der Jesus lebte, wurde natürlich gebetet. Was uns aber in der Beispielgeschichte vom bittenden Freund begegnet, war doch ungewohnt für die Menschen der Zeit Jesu. Denn mit Gott wurde sehr ehrfürchtig umgegangen. Auch im Beten bewahrte man eine doch heilige Scheu vor Gott. Gerade vor Gott wollte man in keine Fettnäpfchen treten. Dies zeigt aber nur, wie sehr in Vergessenheit geraten war, wie die Menschen des Alten Testamentes gebetet haben. Gerade die Buchautoren der alttestamentlichen Bücher, die Propheten. Daran nämlich erinnert Jesus an seine Jünger, wenn er einen mutigen Gebetsstil empfiehlt. Die Gläubigen des Alten Testaments waren es gewohnt, mit Gott sehr handfest zu diskutieren und ihm alles Mögliche vorzuhalten. Sie waren gefährliche Beter und das hat Gott an ihnen geliebt. Er spürte ihre Gegenwart. Hast du Gott schon einmal Vorhaltungen gemacht? Ihn schon einmal an ein gegebenes Versprechen erinnern müssen? Abraham tut es. Abraham feilscht mit Gott. Abraham hört, dass Gott beschlossen hatte, die Stadt Sodom wegen ihrer Schlechtigkeit zu vernichten. Jetzt fängt er an zu diskutieren mit Gott. Es wohnt doch noch Verwandtschaft von Abraham in Sodom und nun appelliert er an Gott, er möge an seinen guten Ruf denken. Das kannst du doch nicht tun, die Gerechten zusammen mit den Gottlosen umbringen. Dann ginge es ja dem Gerechten genauso wie dem Gottlosen. Das kannst du doch nicht tun. Sollte sich der Richter über die ganze Erde nicht an das Recht halten? Das steht in 1. Mose 18, 25. Das nenne ich mutig. Abraham erklärt Gott, was richtig und was falsch ist. Er erinnert Gott an seine eigenen Prinzipien. Er feilscht so lange, bis er Gott von 50 auf 10 Gerechte heruntergehandelt hat, für die er eine gesamte Stadt verschonen würde. Leider finden sich am Ende nicht mal diese 10 Gerechten. Abraham gefeilschte führt aber dazu, dass unterm Strich, dass seine Verwandtschaft aus dieser Stadt gerettet wird. Wir könnten uns noch viele Beter vor Augen stellen, die so oder ähnlich gebetet haben. Das mag in unseren Ohren dreist klingeln, Gott an seine eigene Glaubwürdigkeit erinnern zu wollen. Doch das ist diese handgreifliche Gebetstheologie, von der Jesus spricht. Auch der Reformator Luther hat sich diese Unverschämtheit zu eigen gemacht. Und er schreibt, du musst Gott mit seinen eigenen Worten fangen. Luther, saftige Sprache. Du hast es gesagt, also musst du es tun. Du musst Gott mit seiner Verheißung die Ohren reiben, bis sie heiß werden. Für Luther war seine Beziehung Gott gegenüber nicht formal oder instabil. Sie war belastbar und lebendig. Gott liebt es, unsere Gegenwart zu spüren. Besonders in unseren Gebeten. Alle diese Beispiele zeigen, dass diese Glaubenden Gott gegenüber kein Blatt vom Mund genommen haben. Und wir brauchen es auch nicht. Wichtig ist es, wie wir den Bogen unserer Erwartungen spannen. Im Gleichnis von dem Freund ohne Brote wird deutlich, Gebete haben oft mit unserer eigenen Hilflosigkeit zu tun. Wir wissen nicht, wie es weitergehen könnte. Es scheint sich nicht zu bewegen. Dann stellt sich uns eine wichtige Frage. Fügen wir uns in unser Schicksal oder können wir in solchen Momenten eine geistliche Spannkraft entwickeln? Zu dieser Glaubensspannung möchte ich euch einladen. Ob du jung bist oder alt, du kannst deine Gebete wie ein Bogen spannen. Dazu gibt es immer wieder Gelegenheit. Die Momente, in denen wir uns hilflos fühlen, die hören eben nicht auf. Die kommen immer wieder. Lass sie dir nicht entgehen, die Momente, in denen du geistliche Spannkraft aufbaust. In diese Weise zu beten kann natürlich nicht unser alltägliches Gebet sein. Ein Bogen ist auch nicht immer gespannt, sonst leiert er aus. Auch wir können mit unserem Gebet nicht ständig unter Spannung sein. Das möchte ich auch nicht sagen damit. Es gibt auch überspannte Gebete. So wie auch eine Gitarrenseite überspannt werden kann, können Gebete überspannt sein. Zum Beispiel, wenn Gott etwas ganz Bestimmtes für uns tun muss und wir ihm keine Freiheit mehr lassen wollen, es auch anders zu machen. Aber wie wäre das, wenn du wüsstest, wie du den Bogen deines Gebets spannen kannst? Wenn das, was Gott von dir hört, geistliche Spannkraft hat. Kennt ihr das? Es gibt Gebete und Gebete. Wenn Gott in deinem Gebet wirklich deine Gegenwart spürt. Zum Ende dazu noch 3 Empfehlungen. Lerne in der Bibel das Wesen und die Verheißungen Gottes kennen. Du kannst deinen Bogen spannen, indem du das Wesen und die Verheißungen Gottes kennst. Ich bete besser, wenn ich Bibel gelesen habe, wenn Gottes Wort mich immer wieder neu berührt. Auch wenn ich das alles meine schon zu kennen. Es entspringt Leben aus der Bibel, aus den Worten, die wir zum Teil wirklich auswendig können. Beim Lesen immer wieder, nie damit aufhören. Achte darauf, welche Verheißungen die Schrift dir gibt. Lerne, dich auf diese Verheißungen zu berufen. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sagt David. Damit lässt sich Gott besonders ansprechen, wenn wir ihn an seine Treue und seine eigene Glaubwürdigkeit erinnern. Vielleicht denkst du jetzt, ich bin ja noch nicht einmal Christ. Was soll ich mir das also sagen? Du kannst dich genauso vor Gott stellen wie die anderen. Du kannst Gott sagen, Gott, wenn du wirklich Realität bist und wenn wir zusammengehören und ich das bloß noch nicht weiß, dann zeig dich mir. Gib mir mehr von dir zu erkennen. Denn wenn du es nicht tust, dann ist es möglich, dass du mich verlierst. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann liebst du mich. Darum zeig dich mir und lass mich mehr von dir verstehen. Gott wird dieses Gebet erhören, denn er wartet schon lange darauf, dass dieser Wunsch auf deinem Herzen liegt. Sei sensibel für die Impulse des Geistes und dann spanne deinen Bogen. Achte darauf, wie Gottes Geist dich leitet. Gott ist schon lange mit unseren Anliegen beschäftigt, aber manchmal muss er selber warten, bis sie auch uns beschäftigen. Wir sollen sensibel sein für die Momente, wo der Geist Gottes uns auffordert, wirklich diesen Bogen zu spannen und nicht einfach Gebete so ritualmäßig runterzuleiern. Lass uns mal auch auf unsere Körpersprache achten, dass wir klar und deutlich zu Gott unsere Gebete emporsteigen lassen. Das ist auch Teil unseres Gebetes. Manchmal sitzen wir schlaff im Sessel, unser Kopf ist gesenkt und wir wispern leise etwas vor uns hin. Kennt ihr das? Kennt ihr, wenn die Faulheit so groß ist? Oder gut, die Müdigkeit natürlich gepaart mit ein bisschen Faulheit, dass man erkennt, wenn ich so 5 Minuten weiter bete, dann muss meine Frau mich wecken, ne? Weil ich anfange zu schnarchen. Kennt ihr das? Und wir stehen nicht auf. Ach George, jetzt gehst du mal einfach mal durchs Zimmer und bleib nicht sitzen im Sofa versenkt zu beten. Oder gehst auf die Dachterrasse und so. Ne? Der Wind, die frische Luft macht mich gleich in 3 Minuten wach. Ja? Aber es ist doch gemütlicher, auf dem Sofa das Gebet für die Beruhigung des Gewissens gesprochen zu haben. Wenn wir so beten, bei einem anderen Menschen würde das wohl nicht viel Aufmerksamkeit erzeugen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob dies uns selbst überzeugen kann. Thielicke, dieser Theologe, schreibt, wir winseln um Almosen von ein bisschen Nervenkraft und Seelenruhe. während Gott ein Reich zu vergeben hat. Wir wollen nicht winseln, wir plappern nicht wie die Heiden, die viel reden und nichts sagen. Keine höflichen Monologe. Wir sprechen klar und deutlich wie Kinder vor ihrem Vater. Genauso vertrauensvoll. Wir schießen unsere Gebete wie Pfeile in den weiten Himmel über uns. Du bist der Mensch, der mit seinen Gebeten für Gott richtig überzeugend sein kann. Spanne ihn weit, den Bogen deiner Erwartungen. Nimm Gott beim Wort. Lass ihn deine Gegenwart spüren. Lass ihn nicht in Ruhe. Er freut sich drauf und er wartet darauf, dass wir so beten.